bringen Supplemente eigentlich was bei psychischen Erkrankungen? Das ist, glaube ich, eine der am häufigsten gestellten Fragen überhaupt. Und weil ich mich damit nicht so gut auskenne, Hilal sich aber erfreulicherweise relativ gut damit auskennt und der Sache viel Aufmerksamkeit gewidmet hat in letzter Zeit, haben wir uns entschieden, wir beide quasseln mal so ein bisschen über Supplemente. Hallo Hilal, ich freue mich total, dass du da bist. Herzlich willkommen im Psychcast.
Hallo, also vielen Dank.
Psychcast.de, psychosomatic medicine and psychiatry, psychotherapy and so much more. Psychcast is bringing you what you're looking for, with Alex and Jan, two doctors as your hosts. Psychcast, yes, Psychcast, let's start the show.
Genau, ich bin der Hilal. Ich bin gerade in meiner Ausbildung zum Verhaltenstherapeut, habe Psychologie studiert und bin noch Forscher an der Universitätsklinik in Köln in der Neurochirurgie.
Nicht schlecht. Erzähl mal, was forschst du denn da?
Also da mache ich ganz viel Forschung in White Matter Tracts bei Glioblastom-Patienten. Das heißt, Patienten, die einen Tumor haben im Gehirn, da kann man dann schauen und man macht dann sozusagen Struktur-Funktionskorrelation und schaut dann, für was diese White Matter Tracts eigentlich verantwortlich sind. Denn so ein Tumor schränkt die ja ein und dann kann man durch Testungen und durch ganz viel Forschung dann die Funktion zuteilen. Und dann weiß man, wenn der Tumor auf der oder der auf dem Trakt liegt, was da eigentlich passiert und wie man dann im OP dann vorgehen soll, um diese Trakte dann nicht zu beschädigen.
Ja.
Genau.
Cool. Und dann bist du hier bei uns in der Klinik Königshof. Da machst du die Weiterbildung zum psychologischen Psychotherapeuten. Mhm. Darüber kennen wir uns. Und du bist auch auf Social Media aktiv. Erzähl mal.
Genau. Also seit einigen Monaten mache ich jetzt auf den Kanal Hilal Psych. Versuche ich ganz viele psychologische Themen und auch wissenschaftliche Themen den Leuten näher zu bringen, indem ich einfach auf viele Studien eingehe, weil ich denke, das Feld ist noch so diffus und ich glaube, ganz viele klare Antworten fehlen uns noch und da hilft es einfach, einfach die Datenlage der Bevölkerung näher zu bringen und zu sagen, was hilft denn eigentlich wirklich und was hilft nicht und was sagt die Evidenz.
Was mir an deinem Kanal total gut gefällt, ist, dass es halt nicht dieses, ja, ich sag euch jetzt mal, was wichtig ist und nachher verkaufe ich euch Magnesiumpulver ist, sondern du versuchst, die wissenschaftlichen Erkenntnisse so runterzubrechen, dass man weiß, was hilft jetzt eigentlich wem und in welchen Situationen kann man was tatsächlich verwenden.
Genau, denn viele Menschen haben ja auch, erst recht, wenn wir über mentale Erkrankungen sprechen, spielt da auch Angst eine ganz große Rolle. Und ich glaube, dass viele Creator und viele Leute auf Social Media diese Angst sich zu nutzen machen und deswegen ganz gut verkaufen können, indem die einfach nur sagen, ja, ich löse dein Problem mit dem einen Pulver oder dem anderen Pulver. Und da finde ich es super wichtig, einfach damit die Leute auch lernen und wissen, was hilft wirklich, damit die auch nicht auf solche Verkaufstaktiken reinfallen. Mhm. Das wäre wichtig.
Und welche Erfahrungen hast du jetzt so gemacht als Creator? Gibt es viel Feedback? Wie ist so die Resonanz?
Also die Resonanz ist gut. Wenn man auf Social Media unterwegs ist, merkt man oder sieht man auch ganz, ganz viel Quatsch, wenn man das so bezeichnen kann. Also ganz viel, was irgendwie Unsinn ist. Und da das Feedback der Leute ist super. Also ich kriege da oft des Öfteren Nachrichten und ganz viele Fragen. Ja, mir wurde das empfohlen. Wie siehst du das? Und ich finde, ja, die Leute sind einfach dankbar, dass man einfach das Ganze wissenschaftlich begründen kann, was man an Empfehlungen rausgibt.
Ja. Genau. Und Supplements sind ja nicht dein Hauptgebiet. Mhm. Also du machst Psychotherapie und Psychiatrie, also die Krankheiten und Sachen. Du machst auch TMS, habe ich gesehen, und haben wir uns darüber unterhalten. Und das, was du eben benannt hast als konkretes Forschungsprojekt, du machst ganz viel. Aber es ist halt sehr schwierig, zum Thema Supplements jemanden zu finden, der sich auch da mal mit der wissenschaftlichen Literatur ein bisschen beschäftigt hat. Und ich fange mal an, kurz offen zu legen, das kennen aber Psychcast-Hörer von mir schon, wie ich mich dem Thema bislang immer gewidmet habe. Aber ich habe gemerkt, das ist vielleicht ein bisschen zu kurz gesprungen. Mhm. Also wir Ärzte kennen das ja, dass es Vitaminmangelzustände gibt oder Mangelzustände, die man im Blut untersuchen kann. Und darüber müssen wir nicht viel Zeit verlieren. Wenn jemand einen Vitamin-B-Mangel hat, wenn jemand einen Vitamin-D-Mangel hat, dann kann man das im Labor untersuchen. Dann ist auch das Supplementieren sinnvoll. Das macht aber dann wirklich die Ärztin, der Arzt. Man kann sich das gleiche Zeug natürlich auch in der Drogerie kaufen, aber bei Mangelzuständen, das ist unstrittig, macht es natürlich Sinn. Darüber muss man keinen Psychcast aufnehmen, das ist sowieso klar. Jetzt ist es aber so, dass die Gabe von bestimmten Substanzen, Supplementen oder so, in vielen Studien eben doch auch Auswirkungen, positive Auswirkungen auf die psychische Gesundheit hat. Und darüber wollen wir heute sprechen.
Genau.
Hilal, erzähl mal die Geschichte ab hier weiter. Ich stelle auch Fragen, aber erzähl mal.
Ja, also es ist ein wirklich sehr komplexes Thema, denn die Studienlage ist in vielen Hinsichten nicht ganz eindeutig. Und ich finde, allgemein lässt es sich immer leicht machen, eine Studie rauszunehmen und sagen, ja, hier, das wirkt und das sollten wir nehmen und es wirkt besser als ein Antidepressivum und damit ist die Sache gegessen. Ich finde, das kommt dem ganzen Thema zu kurz. Wie du berichtet hast, gibt es natürlich Mängel, die ausgeglichen werden müssen durch Supplements und das ist super hilfreich, denn wenn wir jetzt als Beispiel, ich glaube, fangen wir am besten mit Vitamin D an. Das ist so ein gängiges Beispiel. Wir wissen, dass wir in Deutschland hier einen sehr hohen Vitamin-D-Mangel haben, da einfach die Sonne nicht ausreichend scheint. Und da ist es sinnvoll, Vitamin D zu supplementieren. Allerdings wissen wir oder sehen wir oft, dass ganz viele damit bewerben, dass Vitamin D ein Antidepressivum sein soll und dass, wenn man es nehmen sollte, die ganzen depressiven Symptome verschwinden. Das ist nicht richtig. Wir wissen, dass ein Vitamin D-Mangel depressive Verstimmung hervorrufen kann. Aber wenn man diesen supplementiert, dann verschwinden auch diese depressiven Verstimmungen, aber nicht die depressive Erkrankung. Das ist, glaube ich, der Unterschied, den viele Menschen nicht verstehen. Eine depressive Erkrankung ist viel tiefgreifender, ist viel komplexer. Die lässt sich nicht verschwinden lassen durch irgendwie ein Vitamin-D-Supplement.
Ja. Und das muss man immer wieder auf verschiedene Arten erzählen, und damit das verstehbar ist. Also wenn ich zu wenig Wasser getrunken habe, dann bin ich durstig und wenn ich noch weniger Wasser trinke, dann verdurste ich und sterbe irgendwann. Und bei einem Mangel an Wasser, wenn ich ausgetrocknet bin, dann ist Wasser geben natürlich eine Therapie, die mich wieder gesund macht.
Genau.
Aber wenn ich genug trinke, dann macht mehr Wasser geben mich nicht lebendiger oder glücklicher.
Das ist
aber nicht so eingängig. Die meisten Menschen sagen, ja gut, aber es gibt doch Patienten, die unter Vitamin D besser werden. Mhm. Das hilft doch gegen Depressionen. Mhm. Aber eben erstmal nur beim Mangel. Das muss man sich erstmal gedanklich klar machen.
Genau, das muss man sich gedanklich klar machen. Und es gibt einige randomisierte Kontrollstudien, die genau das untersucht haben, auch ohne Mangel. Das heißt, man gibt dann Patienten ein Vitamin D-Supplement und andere Patienten oder andere Probanden dann einfach ein Placebo. Die Effekte sind da. Ja, man würde lügen, wenn man sagen würde, man würde nichts finden, aber die Effekte sind so klein und klinisch kaum signifikant. Das heißt, wir würden davon hier oder ein Proband würde im Alltag nichts davon spüren. Das heißt, es wäre auch keine Empfehlung, dann zu sagen, ich behandle jetzt mit Vitamin D. Das würde nicht funktionieren. Allerdings sind die Daten auch zu homogen, zu wenige Probanden und wir kennen auch die richtige Dosis gar nicht. Das schwankt alles von 1000 Einheiten bis 8000 Einheiten. Ich finde, sowas, wie du am Anfang gesagt hast, sollte gemessen werden. Man soll einen Blutspiegel folgen und man muss sich schauen, wo liegt gerade der Wert und dementsprechend sollte man auch noch supplementieren. Für einige Menschen reichen dann 800 Einheiten, andere brauchen 4000 Einheiten. Mhm. Ich glaube allerdings, wenn wir uns einfach die Bevölkerung hier in Deutschland anschauen, dann würde es schon Sinn machen, das zu messen und dann dementsprechend zu supplementieren. Also zu verlieren haben wir nichts, sondern wir könnten einige Symptome leicht verbessern, aber mehr ist es nicht. Und es wird noch viel komplexer, wenn wir noch die ganzen verschiedenen Depressionsarten mit reinziehen. Also das heißt, wir unterscheiden ja immer zwischen leichter, moderater oder schwerer Depression. Und da gibt es noch auch einen ganz klaren Unterschied, ob überhaupt solche Supplements helfen oder nicht.
Mhm. Beim Vitamin D ist es ja so, man muss das im Blut bestimmen. Das heißt, man braucht irgendwie eine Ärztin oder einen Arzt, der einem Blut abzapft. Das kann der Hausarzt machen. Die machen das ja auch ganz gerne. Wir machen es auch so, wenn jemand in die stationäre Psychiatrie kommt, dann haben wir so ein Aufnahmelabor und da ist in der Regel Vitamin D dabei. Wir wollen das schon wissen, um Mangel festzustellen. Und wie du sagst, in Deutschland im Winter, man findet auch hin und wieder einen Mangel. Aha. Meistens nicht schlimm, aber so ein bisschen. Und dann ordnen wir es auch an. Vitamin D kann man täglich 1000 Einheiten oder wöchentlich 10.000 Einheiten geben. Das sind die gängigsten Varianten. Bei ganz ausgeprägten Mangelzuständen kann man auch was anderes machen. Aber mit den beiden Varianten kommen praktisch alle hin.
Aha.
Und das wäre die Behandlung des Mangels. Aber das heißt, ohne Arzt komme ich da ja auch nicht weit. Also wenn ich einfach sage, ich bin depressiv und in der Drogerie kann ich mir Vitamin D kaufen. 1000 Einheiten am Tag ist kein Problem zu kaufen. Ich glaube auch die 10.000 sind rezeptfrei.
Ja, sollte glaube ich so sein.
Egal, ne? Also das ist ja rezeptfrei zu kaufen, aber ohne einmal gemessen zu haben, ob ich einen Mangel habe, kann ich eigentlich nicht sagen, ob ich es jetzt wirklich brauche oder nicht.
Genau, das würde keinen Sinn ergeben, einfach so zu supplementieren. Also geringe Dosen werden jetzt nicht schaden. Es kann allerdings eine Überdosierung kann stattfinden. Ich glaube, alles über 10.000 sollte man nicht einfach so nehmen, ohne ärztliche Anordnung. Aber ganz kleine Dosen werden nicht schaden. Aber ob das sinnvoll ist oder ob wir einfach ein Placebo erleiden, das weiß man nicht, wenn man das nicht messen lassen würde.
Genau, also das ist vielleicht auch ein Punkt, den man einmal sagen kann. Es gibt wasserlösliche Vitamine wie Vitamin C. Wenn man davon zu viel nimmt, werden die mit dem Urin problemlos ausgeschieden und es ist fast unmöglich, sich damit irgendwie zu viel zuzuführen. Und dann gibt es fettlösliche Vitamine. Die Merkformel, die ich noch aus dem Medizinstudium mir gemerkt habe, ist EDK, also die Vitamine E, D, K und A. Davon kann man sich auch zu viel zuführen. Praktisch geht das nicht, indem ich mal eine Tablette nehme, wenn ich sie nicht brauche. Aber wenn ich total super zu viel nehme, weil mir irgendeiner eingeredet hat, ja, nur Hochdosis bringt was. D ist bei EDK enthalten, da kann man sich theoretisch und mit sehr hohen Mengen auch praktisch auch eine Überdosis zuführen und da ist schlecht. Richtig problematisch ist es beim Vitamin K, dass niemand zu viel nimmt, der es nicht braucht, aber beim D ist es praktisch auch möglich, weil es fettlöslich ist. Und man soll sich Medikamente nicht geben, wenn man sie nicht braucht, also das gehört eigentlich zum vernünftigen Umgang mit solchen Substanzen. Ja. Und zum Kern der Sache, also du sagst, es gibt Studien, aber keine sehr guten, die gucken, ob Vitamin D bei Leuten, die keinen Mangel haben, irgendwie für die Stimmung gut ist oder dass bei Depressiven es vielleicht hilft. Und du sagst, da kommt einfach nichts Vernünftiges bei raus.
Nee, also die Effekte sind wirklich, auch wenn man Effekte findet, die irgendwie die depressiven Symptome beeinflussen, sind die so klein, dass das eigentlich gar nicht relevant ist.
Ja.
Das heißt, die Kernaussage, auch wenn das ein bisschen sehr pauschal ist, würde man schon sagen, dass Vitamin D auf keinen Fall irgendwie ein Antidepressivum ist oder da uns oder als Leitlinienmaßnahme bezeichnet werden soll. Das auf jeden Fall nicht.
Ja, und da sind wir jetzt bei einer Substanz, die schon am ehesten im Verdacht steht, irgendwie vernünftigerweise gegeben zu werden. Bei denen, die gleichkommen, wird es ja noch dünner mit der Frage, wie überzeugend das überhaupt ist, dass die helfen können. Und gerade beim Vitamin D, wir bleiben einfach noch ein bisschen dabei, da gibt es aber schon noch viele Influencer, die sagen, ja, also mein Vitamin D-Pulver, das noch kombiniert mit Zink und so viel, das hilft dir aber vor allem gegen die Winterdepression. Also wer hat denn im Winter keinen Vitamin D-Mangel in Deutschland und wer hat denn dann keine Winterdepression und das musst du nehmen? Erzähl vielleicht mal ein bisschen, was du da so siehst an Werbungen und so.
Ja, ganz viele Sachen, die leider ja unsinnig sind. Also solange man das nicht gemessen hat, da können wir das auch nicht wissen, ob es uns überhaupt helfen würde oder nicht. Ich glaube, den besten Weg, den man da einschlagen kann, den hast du auch erwähnt, dass man das messen sollte und dann wirklich mit Absprache mit dem Arzt oder der Ärztin dann schauen, was sinnvoll ist. Brauche ich das oder brauche ich nicht? Aber die ganzen Versprechungen, die man so auf Social Media sieht, dass ein Vitamin-D-Substitut oder ein Supplement unsere depressiven Symptome oder auch die Angstzustände lösen kann, das halte ich nicht für sinnvoll und sind meistens leere Versprechen. Und genau, die ganze Supplement, also das ganze Thema rund um Supplement wird ja nicht so stark überprüft wie bei Medikamenten. Deswegen fällt es auch vielen Creatoren leicht, die zu bewerben und zu sagen, ja, nimm das, das hilft. Ich finde, ganz leider ist es ja im psychiatrischen Feld so, dass unsere Methoden, wir haben sehr gute Methoden, aber meistens dauert es einfach, bis es wirkt und bis Menschen davon profitieren. Und deswegen sind auch Menschen mit solchen Erkrankungen auch anfällig, was sehr verständlich ist, auch anfällig für solche Werbungen. Aber da müssen wir einfach nur mehr Bewusstsein schaffen und schauen und den Leuten wirklich erzählen, was wirklich hilft, was wir nutzen und wo wir einfach auch Daten zu haben. Denn alles andere wäre, glaube ich, verantwortungslos.
Also das ist auch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Für Medikamente darf man in Deutschland nur unter sehr engen Bedingungen werben. Es gibt nämlich das Heilmittelwerbeverbot. Das regelt sehr genau, wie viel man über Medikamente aussagen darf, ob die helfen, ob die besser helfen als was anderes und so. Ärzte sind dann nochmal enger eingebunden. Also solange ich noch im PJ-Medizinstudentin bin, kann ich noch für relativ viel werben. Sobald man approbiert ist, darf man als Arzt nur noch ganz wenig sagen. Und eigentlich auch nur an Ärzte, aber an Nichtärzte, also die normalen Instagram-Posts, die sind ja an die Öffentlichkeit, ist sehr streng reglementiert. Und auch Nichtärzte können nicht über Medikamente alles sagen, was sie wollen. Das ist streng reglementiert. Und wenn man da in Konflikt kommt mit dem Heilmittelwerbegesetz, das ist für einen Arzt kein Spaß. Also da geht es schnell um hohe Summen und ernsthafte Strafen. Das ist reglementiert. Aber Supplements sind keine Medikamente. Die sind Nahrungsergänzungsmittel, so ungefähr wie Cayennepfeffer. Also die muss man auch anmelden, wenn man die verkauft. Und dann muss man auch sagen, ja, hier ist nicht so schlimm. aber sie unterliegen eben nicht dem Heilmittelwerbegesetz. Mhm. Und deswegen darf man da auch Versprechungen machen. Das darf man bei Medikamenten nämlich nur dann, wenn sie wissenschaftlich sehr gut belegt sind. Mhm. Aber bevor ich zu einem Medikament sage, es heilt Depressionen, muss es also eine Studie durchlaufen haben und das muss es gut bewiesen haben. Mhm. Bei einem Supplement ist das nicht so. Da darf ich sagen, es heilt Depressionen. Das heißt nicht, dass es das tut. Das heißt nur, dass ich nicht eine Strafe zahlen muss, wenn ich das fälschlich sage oder ohne wissenschaftliche Grundlage. Und man kann es natürlich sehr gut verkaufen. Ne? Also das Zeug in China zu kaufen und sich dann eigenes Pulver zu mischen, das kostet 1-2 Euro pro 1000 Packungen, um den Wirkstoff zu organisieren. Verkaufen kann man das aber für ganz andere Summen. Das muss man schon wissen, wenn man sich überlegt, warum reden eigentlich alle darüber.
Ja, das stimmt. Und einfach, ich glaube auch, dass viel Unsicherheit herrscht bezüglich auch anderen Medikamenten, wie zum Beispiel Antidepressiva. Ich glaube, da fehlt uns einfach viel an Aufklärung und wann man es nutzt und wie die wirken und warum die wirken. Ich glaube, wenn wir da einfach auch viel mehr, ja, so eine kleine Gegenbewegung starten und viel mehr Aufklärung betreiben, dann wird sich diese Angst reduzieren und ich glaube, Menschen fallen dann auch nicht mehr auf solche Werbefallen und Supplements-Tricks rein.
Lass uns noch ein paar durchgehen. Also was ist das nächste Supplement oder der nächste Nahrungsbestandteil, der gerne besprochen wird bei psychischen Erkrankungen?
Also wir könnten zum Beispiel über Ashwagandha sprechen.
Das nur zu, erzähl mal, was das ist.
Und, genau, das ist ein Adaptogen, das ist ein pflanzliches Extrakt, sollte es, glaube ich, sein, was auch gerade aktuell sehr stark beworben wird und verkauft wird. Und genau, das hat so den Hype in den letzten Jahren auch ganz stark, dass es Angstzustände reduziert und Stress reduziert, was eigentlich gut ist.
Und was ist da drin? Gibt es da irgendeinen Wirkstoff? Oder
das ist also genau den Wirkstoff kenne ich nicht. Ich kenne nur die Dosis, die da vermittelt wird.
Aber das ist so ein Pflanzenextrakt. Genau,
Pflanzenextrakt.
Okay. Und wir kennen keinen chemischen Wirkprinzip, den das auslöst, so wie Koffein oder sowas.
Nee, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, wie es, also was es tut und wie gut es das tut.
Okay, dann erzähl das mal. Ja.
Genau, also es ist ein Adaptogen, das genutzt wird, um Stress und Ängste zu reduzieren. Mhm. Und mittlerweile wird es sehr stark untersucht. Es tauchen immer mehr neue Studien auf, die Wirksamkeit davon prüfen. Genau. Einige schwören darauf. Einige sagen wirklich, dass es Angstzustände komplett lösen kann, dass der Schlaf sich verbessert und dass Stress komplett reduziert wird. Und die Effekte gibt es tatsächlich. Also einige Studien und randomisierte Kontrollstudien deuten darauf hin, dass Ashwagandha im Zeitraum von 6 bis 8 Wochen, das ist so der Zeitraum, wo die meisten Studien oder in dem die meisten Studien durchlaufen sind, da wird tatsächlich gezeigt, dass der Stress reduziert wird und Angstzustände weniger werden, also subjektiv, wenn Menschen davon berichten, und auch dass das zum besseren Schlaf führt. Das haben wir. Genau. Die Nebenwirkungen sind meistens ganz klein, also nichts irgendwie Außergewöhnliches. Das Problem, was wir jetzt haben, ist einfach nur, dass wir keine Langzeitstudien haben. Das heißt, das sind alles kurzfristige Effekte. Also wir können davon ausgehen, dass es kurzfristig gut hilfreich ist. Wir haben auch die Canadian Network irgendwie für mentale Gesundheit, also in Kanada, die empfiehlt das auch schon. Mhm. Also die sagt oder die gibt das in Einzelfällen raus als Empfehlung bei Angst- oder bei Stresszuständen, aber auch bei Schlaf. Langfristig haben wir noch keine Daten. Also wir können nicht sagen, was später passieren würde, wenn man das länger als 6 bis 8 Wochen einnehmen würde. Und da muss man einfach ein bisschen aufpassen, denn es gibt einige Studien, die deuten auf Wechselwirkungen zu anderen Medikamenten hin und dass es auch Einfluss auf die Schilddrüsenhormone haben kann. Und da könnte es gefährlich werden, muss es nicht, aber es kann. Und da wir nicht sicher sein können, weil uns einfach die Daten fehlen, würde ich einfach damit vorsichtig sein. Ich würde sowas immer mal Absprache mit dem Arzt machen und den Zeitraum, in dem ich das nehme, auch vielleicht kürzen. Das heißt nicht länger als 1 Monat vielleicht. Genau, das sind so die Daten.
Okay, ich kenne das gar nicht. Ich sollte das ja vielleicht kennen, muss ich mal nachforschen. Es klingt für mich ja wie ein pflanzliches Medikament, das doch irgendein pharmakologisches Wirkprinzip hat.
Wahrscheinlich, ja.
Aber ich kenne es nicht, aber ich muss mich da mal informieren. Das wird also im Moment ziemlich gehypt, höre
genau,
ich aus den Worten, ja.
Ja, und ich kenne einige, die das nutzen. Also es ist schon im Umfeld auch verbreitet, ne? Und viele berichten von einem besseren Schlaf, dass sie viel tiefer und fester einschlafen können, sind ausgeruhter, fühlen sich, also lassen sich nicht mehr durch alltägliche Situationen stressen. Man ist einfach ein bisschen befreiter. Das ist das Gefühl, was Leute beschreiben. Ne? Und die Studienlage ist noch dünn, also wir haben noch nicht viel, aber das, was wir haben, scheint gut zu sein. Jedoch fehlt uns diese Langfristigkeit und diese Langzeitstudien. Das fehlt uns noch.
Okay. Nächste Substanz, die viel besprochen wird.
Ja, also die nächste Substanz kennst du, also das ist zum Beispiel Johanniskraut, jetzt gehen wir Richtung pflanzliche Johanniskraut.
Ja, das hat ja auch einen klar benennbaren pharmakologischen Effekt. Ja.
Genau, ne, das ist, da ist die Datenlage super, nur was wir beachten sollten, ist immer, sind das solche pflanzliche Mittel meistens nur bei leichten und moderaten Depressionen getestet werden. Das heißt, wir können das nicht vergleichen mit dem Antidepressivum, was bei schweren Depressionen eingesetzt wird, da ist einfach ein Vergleich nicht gerecht. Aber solche Mittel helfen bei leichten und bei moderaten Depressionen ganz gut. Nur auch aufpassen da, dass wir das nicht mit irgendwelchen anderen Antidepressiva mischen, weil sonst irgendwie ein Serotonin-Syndrom.
Genau, also das kann ich auch nochmal bestätigen. Das hat einen Wirksamkeitsnachweis bei leichten und mittelschweren Depressionen, aber es hat ein hohes Wechselwirkungspotenzial, sowohl mit anderen Antidepressiva, wie du sagst, und es gibt auch noch ein paar andere Medikamente, die ich jetzt vergessen habe. Es gibt ein extra Video dazu, da kommen die alle vor. Das hat ein hohes Wechselwirkungspotenzial. Das muss man vorher sich anschauen, welche anderen Medikamente man nimmt, denn das hemmt ein abbauendes Enzym, da kann es total durcheinander kommen. Aha. Das beschleunigt den Abbau, das weiß ich auch nicht mehr genau. Das ist so. Okay.
Genau, dann wäre da noch Safran. Safran ist kommt gerade auch immer mehr. Safranextrakt hat, glaube ich, ein ähnliches Wirkungsprofil wie Johanniskraut. Mhm. Und es scheint gut zu wirken tatsächlich. Also die Studienlage ist gut. Ist noch etwas dünn. Das heißt, wir müssen da noch warten, was uns noch erwartet, was noch rauskommen wird. Aber auch da zeigt es eine gute Wirksamkeit, also besser als Placebo und ähnlich so gut wie Antidepressiva bei leichten und moderaten Depressionen. Und das Schöne daran ist, dass wir da auch kaum Nebenwirkungen haben.
Ja. Es ist ja neulich so eine Art Meta-Analyse rausgekommen. Ich verlinke die auch. Und da kam Safran auch drin vor. Aha. Ich muss sagen, ich hatte von Safran noch nie gehört. Aha. Also außer, dass ich das im Essen kenne. Aber als Medikament oder als Zusatzstoff zur Behandlung hatte ich noch nie davon gehört. Ist das neu oder hatte ich das noch nicht auf der Spur?
Neu ist es nicht. Ich glaube, gerade erscheinen einfach viele Meta-Analysen, viele randomisierte Kontrollstudien, die einfach diesen Effekt bestätigen. Und deshalb nimmt es einfach immer mehr an Bekanntheit an und wird des Öfteren eingesetzt. Es gibt eine große Meta-Analyse, ich glaube, die kommt eher aus dem Iran, war das, wo wir da zwar eine hohe Homogenität der Population haben, das heißt, es ist jetzt nicht übertragbar auf alle Populationen, aber auch da sind die Effekte ganz gut. Was schön ist immer, dass wir da geringe Nebenwirkungen haben.
Und soll das auch gegen Nervosität und Unruhe helfen?
Genau.
Auch.
Nervosität, Unruhe, Angstzustände und auch bei depressiven Symptomen. Der Wirkmechanismus ist sehr, sehr ähnlich wie bei Johanniskraut.
Mhm. Safran ist ja der gelbe Farbstoff, der das Essen gelb färbt und relativ wenig geschmackliche Änderungen macht, aber ein bisschen geschmackliche Änderungen macht, wenn man es beim Kochen hat. Ne? Und nehme ich das dann in einer viel höheren Dosis als beim Kochen oder sind das ähnliche Dosierungen, weißt du das?
Ich glaube, die Dosierungen sind anders. Sobald ich mich nicht irre, waren das zwischen 300 Milligramm bis 600 Milligramm. Aber ich will mich da nicht festhalten. Da müsste ich nochmal schauen. Aber das waren die Dosierungen.
Interessant, okay. Omega-3-Fettsäuren, was ist davon zu halten?
Ach, ja. Das ist ein wirklich komplexes Thema. Ja, also da müssen wir ein bisschen mehr ausholen.
Wir haben Zeit.
Genau. Es kommen immer mehr Studien gerade und immer mehr Meta-Analysen oder auch Reviews, die versuchen, den Hintergrund einer Depression zu verstehen. Denn aktuell schwankt das ja immer. Früher waren wir ja ganz stark der Serotonin-Hypothese angehangen und dachten immer, okay, wir haben zu wenig Serotonin im synaptischen Spalt und daher entsteht so eine Depression. Mittlerweile gehen wir immer mehr in einer Neuroplastizität. Das heißt, Neuroplastizität ist gerade das Thema bei Depressionen und wir lassen die andere Hypothese etwas zurück. Es gibt aber auch einige Reviews, die behaupten, dass ein Drittel aller depressiven Erkrankungen den inflammatorischen Subtypen oder vom inflammatorischen Subtypen herbei oder stammen. Und die gehen dann davon aus, dass Menschen mit Depression einfach sehr hohe inflammatorische Entzündungskörper oder Entzündungsmittel im Körper haben. Zum Beispiel wäre das IL-6 oder TNF-Alpha oder CRP. Das sind dann alles Zytokine, die bei einer Person, die Depression hat, einfach erhöht sind. Und diese Konzentrationen von diesen Zytokinen soll dann eine Depression hervorrufen. Genau, warum ich das erzähle, ist folgendes. Denn man hat gemerkt oder man hatte den Verdacht, dass dann Omega-3 solche Entzündungen im Körper hemmen kann oder senken kann. Und das soll dann diesen antidepressiven oder ja, diesen antidepressiven Effekt hervorrufen. Ob das stimmt, ist eine andere Sache, aber das ist so die Theorie dahinter. Außerdem wissen wir, dass Omega-3-Fettsäuren ja auch der Neurogenese beihelfen. Das heißt, da gehen wir auch wieder Richtung Neuroplastizität. Das heißt, wenn so neue Nervenzellen beispielsweise im Hippocampus gebildet werden, kann Omega-3 helfen, den BDNF-Faktor einfach zu bessern oder zu erhöhen. BDNF, dieses Brain-Derived Neurotrophic Factor, was auch wichtig für Neuroplastizität ist. Also wenn sich Synapsen verbinden oder wenn neue Nervenzellen gebildet werden. Genau. Die Studienlage ist bei Omega-3 sehr widersprüchlich tatsächlich. Früher dachte ich auch, dass das helfen würde, aber wenn man einen genauen Blick oder einen genauen Blick reinwirft, dann sieht man, dass die Effekte sehr, sehr klein bis moderat sind. Also sie sind zwar signifikant, aber super, super klein. Also ganz leichte Effekte haben die nur. Außerdem ist es super schwierig zu sagen, welche Dosis die richtige ist. Früher, oder es gibt einige Studien oder jede Studie nutzt eine unterschiedliche Dosis. Deswegen ist es da super schwierig, sich auf eine festzuhalten. Aktuell weiß man, wir wissen ja, wir haben verschiedene Omega-3-Fettsäuren und EPA und DHA. Diese Zusammensetzung soll am sinnvollsten sein. Dabei soll das EPA einfach einen höheren Anteil haben. Man geht von 60% aus. Da könnte es helfen, sagen einige Forscher. Aber da gibt es einige Probleme mit diesen Studien. Wir haben eine zu geringe Population, also zu geringe Probandendichte. Und irgendwie haben wir auch da ein Publication Bias. Es werden nur Studien publiziert, die einen positiven Effekt zeigen, und Studien, die keinen positiven Effekt zeigen, werden irgendwie ja nicht veröffentlicht oder in die Schublade gestellt und gelassen. Genau, das ist das Problem bei Omega-3. Aber Omega-3 scheint antientzündliche Wirkungen zu haben, und daher geht man davon aus, dass es sinnvoll sein kann. Ich finde, also persönlich finde ich, dass man das ja auch messen lassen kann. Man kann diesen Omega-3-Index bestimmen und schauen, wo liegt man da und macht eine Supplementierung Sinn oder nicht. Kann ich das Omega-3 durch die Nahrung aufnehmen? Wenn ja, ist gut. Wenn nicht, kann ich das supplementieren. Und da finde ich, sollte jeder für sich selber und auch mit ärztlicher Absprache schauen, was oder wie sinnvoll ist es für mich. Und da genau dann einfach schauen, welche Dosis ich brauche und ob man dann davon einen antidepressiven Effekt verspüren kann. Das bezweifle ich aktuell einfach, weil die Datenlage nicht gegeben ist. Aber ja, auch da sollte man nicht auf jedes Video reinfallen, was dann ins Netz gestellt wird, dass irgendwie Omega-3 ein Antidepressivum ist und dass das die Lösung aller Probleme ist, das nicht.
Okay, also vielen Dank. Das waren sehr viele Informationen. Ich will vielleicht nochmal versuchen, die Geschichte von Omega-3 mit aufzureißen. Es ist ja so, der Körper kann die meisten Fettsäuren selber synthetisieren. Mhm. Da muss man gar keine Fritten für essen, sondern wenn ich irgendwas esse, dann kann der Körper fast alle Fettsäuren selber synthetisieren. Aber Menschen können Omega-3-Fettsäuren nicht synthetisieren. Und in den letzten Jahrzehnten hat Omega-3, glaube ich, angefangen als ein Element einer gesunden Ernährung. Omega-3-Fettsäuren sind beispielsweise bei fettigen Fischen viel enthalten. Und früher wurde dann empfohlen, ja, sie können ja Lebertran essen. Das ist, glaube ich, aus der Leber von Fischen oder so. Da ist das jedenfalls auch drin. Aha. Und es wurde empfohlen, viele Fische zu essen, damit man so alle Fettsäuren irgendwie hinkriegt. Auch da kann man jetzt natürlich erstmal sich überlegen, ob jemand, der eine gesunde Mischkost isst, wo Gemüse und hin und wieder mal ein Fisch und genügend bunte Sachen drauf sind, ob die nicht völlig reicht. Das ist normalerweise auch so. Aber also zum Thema wurde das erstmal durch die gesunde Ernährung. Und weil das jetzt tatsächlich wahr ist, dass man das nicht selber synthetisieren kann, gibt's auch überhaupt diese Supplementierungssache. Also man muss ja keinen Zucker supplementieren oder so. Das kriegt man wirklich mit der Nahrung Aha. hin und kann sich selber basteln. Und ich habe jetzt gehört, also die schwedischen und norwegischen Küsten, die früher hauptsächlich durch Lachsfang und Lachsverkauf sich wirtschaftlich irgendwie eine goldene Nase verdient haben, die haben alle komplett auf Fisch, also auf Omega-3-Fettsäuren umgestellt, weil man braucht solche Sachen wie Fische, um das daraus zu gewinnen. Und die produzieren da im industriellen Maßstab inzwischen sehr viel von diesen Omega-3-Fettsäuren, um sie zur Supplementierung zu geben. Also man kann Omega-3 schon auch, wenn man sich gesund ernährt, Fische spielen ja, glaube ich, wirklich eine Rolle, zu sich nehmen. Aha. Aber man kann auch tatsächlich zu wenig zu sich nehmen. Genau. Das ist, soweit ist das alles unstrittig. Mhm. Ne? Dass eine gesunde und ausgewogene Ernährung auch sinnvoll ist, ist auch unstrittig. Und was jetzt bei einem Mangel passieren würde, da hängt sehr davon ab, ob ich ein bisschen weniger als empfohlen esse oder ob ich da jetzt, weil ich mich nur von Zucker ernähre, gar keine habe. Mhm. Da kommt es dann so durcheinander. Diese Wende, dass das auch gegen psychische Erkrankungen helfen könnte, insbesondere gegen Depressionen, die ist meiner Beobachtung nach jetzt auch gar nicht so alt. Das ist eher eine Sache der letzten 10 Jahre. Aha. Früher war das ein reines Ernährungsthema. Aber weil das sich damals schon gut verkaufte, das ist jetzt eine Vermutung von mir, und im Moment solche Supplemente nicht nur im Sinne von ernähr dich gesund, dann nimmst du ab, oder ernähr dich gesund, das ist einfach gesund, diskutiert werden, sondern jetzt wird ja auch immer diskutiert, ernähr dich gesund, das ist auch gut für deine Psyche, aha, kam das da mit rein. Und jetzt kommt praktisch der Punkt, den du angesprochen hast. Also erstmal gab es so Empfehlungen von Leuten, die das halt empfohlen haben. Dann gab es Studien, und bei den Studien, da ist es genauso, wie du sagst, da gab es eine ganze Reihe von Studien, die gesagt haben, ja doch, doch, das hat nicht, aha, null Wirkung, das hat irgendeine Wirkung. Aha. Solange bis Leute angefangen haben, es in größeren Populationen und, aha, mit einem strengeren Protokoll zu untersuchen. Ich glaube, in der Phase sind wir jetzt erst überhaupt angekommen, dass es auch vernünftig untersucht wird. Und dann sind die Effekte, so genau habe ich den Überblick jetzt nicht, aber jetzt nicht mehr so durchschlagend, genau, wie sie früher waren. Ne?
Mhm. Also sehr widersprüchlich, nur leichte und kleine Effekte. Ja. Deswegen, wie du gesagt hattest, ich würde das auch nur bei Mangel empfehlen. Natürlich wissen wir, dass das auch gesund ist fürs Gehirn, einfach für die Gehirngesundheit, für die Neurogenese, also für viele Faktoren. Omega-3 spielt ja eine ganz große Rolle in vielen, vielen Hinsichten bei der Gesundheit. Aber wenn wir jetzt nur den Aspekt mentale Gesundheit mit reinbringen und wir diese Aussage, ja, gegen diese Aussage stellen würden, mit hilft jetzt Omega-3 wirklich bei einer Depression, dann ist, mhm, es fahrlässig zu sagen, ja, das ist hilfreich. Ne? Einfach, ich glaube, weil ja auch eine Depression oder auch andere psychische Erkrankungen so multifaktoriell aufgestellt sind, ist es natürlich immer sinnvoll, einfach keinen Mangel zu haben, mhm, in solchen Bereichen, und dann fährt man damit auch ganz gut, aber mehr sollte man Stand jetzt nicht erwarten können.
Ja, anders als beim Vitamin D machen wir es hier in der psychiatrischen Klinik beispielsweise so, dass wir das nicht regelmäßig untersuchen bei Aufnahme. Wir servieren einfach gesundes, gutes, frisches, gemischtes Essen und hoffen, dass das schon reicht, und glauben nicht, dass es sich lohnt, das zu messen. Das macht, da gibt es natürlich unterschiedliche Angebote. Es gibt ja auch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte und auch noch eine ganze Reihe von weiteren Leuten, die das anbieten, das mal zu untersuchen. Und damit dann meistens auch eine Versprechung machen, ja, wenn das niedrig normal ist oder so, dann verkaufe ich Ihnen mein Produkt. Ja. Da muss man sowieso immer sehr aufpassen. Also wenn irgendein Mangel tatsächlich da ist und das Zuführen dieser Substanz hilft, dann kann man in den nächsten Drogeriemarkt gehen und die Substanz sich für 2,30 Euro die 100er Packung kaufen. Also individuell zusammengesetzte Mischungen für 400 Euro pro Monat, die braucht garantiert keiner. Also das kann man ja alles sich in der Drogerie kaufen. Und auch hier ist es wieder so, wenn man davon jetzt zu viel nimmt, tut man sich keinen Schaden. Aha. Der Schaden kann eher entstehen, wenn man also zu viel Geld dafür ausgibt oder davon sich was erhofft, was nicht eintritt, und deswegen andere Sachen nicht macht, die eigentlich hilfreich wären.
Also ich hatte mal gehört, dass eine Überdosierung wahrscheinlich problematisch fürs Herz sein kann. Da sollte man ein bisschen aufpassen. Mhm. Aber die genauen Daten kenne ich nicht. Das heißt, auch da einfach immer mit Absprache zum Arzt. Also was ich empfehlen würde, ist auch, es gibt vieles bei der Drogerie, aber ich würde immer schauen, ob die ganzen Werte auch geprüft werden. Also gibt es irgendwie, wird das im Labor geprüft? Ist da wirklich das drin, was auf der Packung steht? Das ist halt auch immer so eine Frage, weil wie du anfangs gesagt hattest, das sind ja alles keine Medikamente. Das heißt, die Prüfung von solchen Sachen ist nicht so hoch wie bei Medikamenten. Die Standards sind einfach nicht gegeben. Daher sollte man ja bei den Firmen kaufen oder bei den Anbietern kaufen, wo man einfach ein gewisses Vertrauen hat.
Ne? Ja, das stimmt. Da gibt es Unterschiede. Man kann natürlich auch in die Apotheke gehen. Ich habe jetzt immer Drogerie, genau, gesagt, um zu sagen, man soll sich da nicht arm zahlen. Ja. Die Apotheken beraten einen auch ja wissenschaftlich fundiert. Jetzt muss man sagen, bei den Apotheken gibt es so ein Mittelpreissegment. Mhm. Ja, kaufen Sie dieses Multivitaminpräparat für 20 Euro die Packung, wo man denkt, das ist jetzt noch, das tut keinem weh und das ist jetzt nicht die Abzocke, die es im Internet an anderen Stellen auch gibt. Das machen die Apotheken ja nicht. da gibt es so ein Mittelpreissegment. Also da muss man sich überlegen, wo die Schmerzgrenze ist. Ich bin der Meinung, man sollte nicht so viel Geld für sowas ausgeben, weil es die gleichen Sachen ja auch immer preiswert gibt. Aber das kann man mit dem Apotheker auch besprechen. Also, dass man keine komischen Sachen für 100 Euro im Monat braucht, wenn es einem darum geht, Omega-3, Vitamin D und Zink irgendwie zu substituieren. Mhm. Ja. Apropos Zink, was gibt's denn noch so für Substanzen?
Ach ja, Zink. Zink. Wir können gerne über Zink sprechen. Es gibt einige Studien, die geschaut haben, ob Zink hilfreich ist gegen Depression, und die Effekte waren gegeben. Das heißt, Zink konnte ja den Therapieverlauf bessern, wenn man Zink zusätzlich zum Beispiel zum Antidepressivum gegeben hat oder auch alleine gegen ein Placebo, war Zink schon überlegen. Mhm. Aber auch hier, kleine Effekte, wenige Probanden und Limitationen waren auf jeden Fall vorhanden. Jetzt muss man nur schauen, gibt es einen Zinkmangel oder nicht? Das wäre sinnvoll. Und wenn ja, würde man Zink supplementieren. Ich weiß aber nicht, beziehungsweise ich hatte mal gelesen, dass es super schwierig ist zu wissen, ab wann oder wie viel Zink man genau braucht.
Zinkmangel gibt's nicht.
Ja, das ist und die man könnte auch ganz schnell in so einer Überdosierung kommen, das gibt's ja auch. Mhm. Ja, auch da sollte man einfach aufpassen und schauen, wann wäre es sinnvoll und wann nicht. Aber die Effekte in kleinen Studien sind gegeben, dass wir einen leichten bis moderaten Effekt haben. Das können wir sagen. Aber ob der Patient oder der Proband wirklich was davon spürt im Alltag, dass es ihm jetzt deutlich besser geht, das sei mal dahingestellt. Genau.
Okay, Zink. Nächste Substanz.
Nächste Substanz. Hast du eine, die du unbedingt besprechen wolltest?
Nee, das sind die, oder? Die ich auch am häufigsten gefragt werde. Naja, Vitamin C gegen Erkältung wird immer besprochen. Vitamin C bringt man ja mit Erkältung in Verbindung und nicht mit mentaler Gesundheit. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Mhm. Vitamin C hilft ja auch nicht gegen Erkältung.
Genau, wir könnten zum Beispiel über Kreatin sprechen.
Kreatin können wir darüber sprechen. Erzähl mal aus verschiedenen Bereichen, wofür Kreatin eingesetzt wird.
Kreatin wird ja in vielen, vielen Bereichen angewendet. Früher ganz stark im Krafttraining-Bereich, einfach für die damit man da auch mehr an Muskel generiert und mehr Kraft hat, ist ein Mittel, was super erforscht worden ist. Das heißt, wir haben etliche Studien, da ist die Datenlage gar nicht dünn, sondern da gibt es ganz, ganz viel. Und immer wieder oder zunehmend wird auch Kreatin in anderen Bereichen getestet und geschaut, ob es dann noch andere Vorteile mit sich bringt. Ganz viel ging jetzt die letzten Jahre rum, ob Kreatin auch bei der Gehirngesundheit helfen kann. Das heißt, da hat man geschaut, ob Kreatin zum Beispiel gegen eine Demenz ankommt oder gegen eine Gehirnerschütterung oder bei ganz, ganz vielen Bereichen. Aber auch jetzt zuletzt bei mentalen Gesundheit spielt Kreatin zunehmend eine Rolle. Genau, das Thema ist sehr breit gefasst. Ich versuche das irgendwie zusammenzufassen. Und zwar kann man davon ausgehen, dass Kreatin super ist für uns bezüglich der Muskel- und der Kraftzunahme. Mhm. Ja, das ist ein Vorteil, warum viele Menschen von Kreatin profitieren würden. Ja, und wir haben eine ganz niedrige Nebenwirkungsrange, also wir haben fast kaum Nebenwirkungen. Ne? Außer man ist irgendwie an den Nieren belastet, da sollte man das einfach vorher mit dem Arzt abklären oder mit der Ärztin abklären. Ansonsten gibt es kaum Nebenwirkungen. Die Dosis, die man so nimmt, wäre ungefähr 5 Gramm am Tag. Und bezüglich mentale Gesundheit.
Ganz kurz noch zum Kraftthema, da wird es ja gerne eingesetzt und da kauft man es in diesen Läden, wo man auch Proteinpulver kauft, diese Sport.
Genau, aber kann man auch in der Drogerie kaufen. Genau, das sind dann, das kann man da kaufen und dann kann man das täglich morgens oder abends nehmen, da gibt es auch keinen großen Unterschied. Und das damit füllt man dann diesen Energiehaushalt. Mhm. Der Kreatinspeicher füllt sich dann nach einer Zeit und dann merkt man auch, dass man mehr Kraft hat, auch beim Krafttraining mehr Energie hat und somit kann man auch bessere Ergebnisse erzielen. Genau.
Bezüglich bei den psychischen Krankheiten?
Genau. Bezüglich mentale Gesundheit gibt es verschiedene Studien. Es gibt eine Studie, die probiert hat, ob Kreatin zusätzlich zum Antidepressivum bessere Effekte hervorrufen kann. Und da hatten wir gute Ergebnisse. Das heißt, wir haben gesehen, dass Menschen, die ein Antidepressivum erhalten haben, plus Kreatin besser oder schneller eine Reduktion an Symptomen hervorrufen konnten als Menschen, die nur ein Antidepressivum erhalten haben. Die Effekte sind klar, die sind da. Dann haben wir noch Studien, die untersucht haben, ob eine Verhaltenstherapie, also das, was ich hier mache, eine Verhaltenstherapie plus Kreatin besser ist als Verhaltenstherapie alleine. Auch da waren die Effekte deutlich und signifikant. Natürlich muss man sagen, dass das alles keine Langzeitstudien sind und wir vermutlich noch viel mehr bräuchten, um das ganz klar zu sagen. Aber das ist so der erste Trend. Ne, es gibt einige Studien, die niedrigen Effekt bis keinen Effekt gezeigt haben, die gibt es auch. Ne, aber aktuell tendiert man dazu, dass 5 Gramm Kreatin am Tag sinnvoll wären. Alleine auch wenn man da eine Kosten-Nutzen-Analyse macht und sich anschaut, was ist denn eigentlich der Kostenpunkt, wenn mir das jetzt nichts bringen würde im mentalen Bereich, würde ich immer noch davon ausgehen, dass viele Menschen davon trotzdem profitieren würden, einfach Kreatin zu nehmen. Erst recht, und das wissen wir aus Daten, wenn unser Gehirn schon vorbelastet ist, das heißt durch akuten Schlafmangel kann Kreatin gut helfen oder bei, ja, alles, was so Traumatic Brain Injury, also Schädel-Hirn-Trauma oder eine Gehirnerschütterung. Da kann Kreatin helfen, dass das Gehirn wieder schneller zu Kräften kommt, dass da wieder alles sich besser regeneriert und reorganisiert.
Und gibt es irgendeine Vermutung, wie das hilft? Welcher Mechanismus
dann? Man geht davon aus, dass einfach dieser Energiespeicher dann dem Gehirn dann zusätzlich helfen kann, das alles wieder auf Vordermann zu bringen. Ich gehe davon aus, dass da auch viel Neuroplastizität eine Rolle spielt. Man vermutet auch ja es gibt ja bei Depressionen, wie anfangs gesagt, sehr viele Hypothesen, wie so eine Depression entstehen kann. Und wir gehen ja immer von so einer multifaktoriellen Hypothese aus. Das heißt, viele Faktoren spielen eine Rolle. Aber es gibt die Theorie, dass gibt es auch, glaube ich, fMRI-Daten zu, dass Menschen, die eine Depression haben, einen geringen Energiespeicher im präfrontalen Kortex haben. Das heißt, uns fehlt Energie sozusagen. Mhm. Und das kann man durch den Kreatinzufuhr beheben. Und da gibt es Daten, die das bezeugen oder die sagen, da gibt es einen Effekt. Wie gut diese Daten sind, muss man nochmal genauer hinschauen. Aber der Effekt ist da und ich finde, dass Kreatin kaum Nebenwirkungen hat und einfach gut untersucht ist. Daher sollte man wie bei allen Supplements immer eine Kosten-Nutzen-Analyse machen und schauen, macht das Sinn oder nicht. Aber ich finde, da Kreatin ist so ein Mittel, was empfohlen werden könnte.
Okay. Es gibt noch eine ganze Reihe von weiteren Supplementen, aber ich will jetzt zum Abschluss nochmal 2 Fragen mit dir besprechen. Das eine ist, wie ist eigentlich im Moment die Forschungslandschaft, was das angeht und wohin entwickelt sich das? Und das zweite ist, was kann man eigentlich Menschen, die mit psychischen Problemen zu tun haben und denken, das könnte jetzt sehr dadurch verändert werden, dass sie ein Supplement nehmen, raten? Fangen wir mal mit der Forschung an. Wie entwickelt sich denn dieses Forschungsfeld im Moment? Erzähl mal.
Also ich habe das Gefühl, dass Menschen hier auch hier jetzt in der Umgebung in Deutschland sich ganz viel mit dem Thema mentale Gesundheit beschäftigen. Und das führt dann dazu, dass die Forschung auch viel mehr Zuspruch erlangt und ganz viele Menschen darauf hingucken und schauen, was haben wir denn für Daten. Ich glaube, was uns noch fehlt oder was das Ganze etwas schwierig macht, ist halt, dass so mentale Erkrankungen schwer greifbar sind. Das heißt, wir können nicht bei einem Beinbruch sagen, okay, das ist die Ursache und so beheben wir das, sondern es gibt immer sehr viele Ursachen und ganz viel, was einem hilft und was dem anderen halt gar nicht hilft. Und das macht die ganze Sache so schwierig. Was wir brauchen, sind einfach viel, viel mehr Studien, mehr Langzeitstudien, damit wir einfach genau sagen können, das hilft oder das hilft nicht. Denn es wäre schade, etwas zu empfehlen, einfach nur um irgendwie Geld daraus zu erlangen, aber wo die Datenlage einfach dünn ist und wir nicht wissen, hilft das dem Patienten oder hilft es nicht. Ne? Ich glaube, wir müssen einfach geduldig abwarten und immer genau beobachten und schauen, was wird denn empfohlen und kann es helfen. Denn manches kann wirklich gut helfen und einige werden davon profitieren. Genau.
Okay. Und die zweite Frage, wenn jetzt ein Mensch denkt, er könnte sehr profitieren von einem Supplement, er müsste jetzt was nehmen, wie wäre denn ein vernünftiges Vorgehen? Was könnte er denn wirklich machen?
Ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist erstmal zum Arzt oder zur Ärztin zu gehen und da einfach wirklich ein Labor abzunehmen, also eine Blutmessung und zu schauen und wirklich mal alles ganz gründlich zu untersuchen und zu schauen, wo habe ich denn einen Mangel. Ich glaube, das ist so der erste Schritt, mit dem man ganz gut fährt. Und wenn man diese ganzen Mängel dann ausgeglichen hat mit Supplements oder mit Substituten, dann fährt man ganz gut. Und dann wird man auch eine erhebliche Besserung fühlen, denke ich. Also wenn Mangel besteht und der behoben worden ist, da wird man schon einen Unterschied merken. Und alles andere ist dann ja, on top, sage ich. Ne? Also man könnte Omega-3 supplementieren, einfach für die Gehirngesundheit. Kreatin wäre zum Beispiel ein Schritt, der nicht verkehrt ist. Auch da nochmal ärztlich abklären, ob irgendwas dagegen sprechen sollte. Aber das sind so Sachen, die ganz sicher sind. Also auch Vitamin D, aber das wird dann auch in der Klinik oder beim Arzt abgenommen. Genau, also immer schauen, wo ist man gerade, wie ist so der Ist-Zustand und wo soll es am besten hingehen. Und damit sollte man ganz gut fahren. Aber willkürlich zu supplementieren, einfach nur, weil irgendjemand das empfohlen hat, das finde ich immer viel fragwürdig und ja, nicht so sinnvoll.
Ja, vielen Dank, Hilal. Ich habe mich gefreut, mich mit dir mal in Ruhe über diese ganzen Supplements unterhalten zu können. Denn man sieht schon, dass das Forschungsfeld größer wird. Mhm. Dass aber auch nicht nur rauskommt, ist alles Quatsch, sondern es gibt immer wieder Ergebnisse, wo rauskommt, ja, könnte ein ganz kleines bisschen helfen, genau, oder so. Und das Echo in den sozialen Medien ist ja riesig und auch diese Vermarktungsaktivitäten sind groß. Wir haben keine Affiliate-Links auf irgendwelche Produkte. Wir raten, einen schönen Fisch zu braten, der am Wochenmarkt gekauft wurde. Bisschen Safran-Risotto kann auch nicht schaden. Und ein bisschen Gemüse, das ist bestimmt gut. Und wir bitten euch, eure Erfahrungen und Einschätzungen hier in die Kommentare zu schreiben. Wir verlinken euch alles, insbesondere Hilals Social-Media-Accounts. Und wir sind gespannt, was die Diskussion zu diesem Thema bringt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Mhm.